Deutschlandfunk Nova. Early Bird.
Mein Bruder Armin hat dieses Jahr ein Auslandssemester gemacht in China. Und chinesische Freunde hatte er nicht so viele, das hat er mir erzählt.
Die waren so fleißig. Die sind morgens aufgestanden, sind in die Bib gegangen, sind dann arbeiten gegangen, kamen wieder, sind dann wieder in die Bib gegangen. Also die waren extrem fleißig. Und deswegen war es so hart, mit denen mitzuhalten. Ich habe schon, glaube ich, habe einen Monat gebraucht, um mich dran zu gewöhnen.
Ja, und ich sag euch, mein Bruder ist schon voll der Streber mit seinem Einserschnitt. Die beiden Journalisten Sonja Maas und Jörg Endres haben ein Buch geschrieben über diese Generation der 20-Jährigen. Das Buch heißt China-Kinder. Hallo Sonja, hallo Jörg.
Hallo. Ja, hi, Sonja.
Also, ihr habt gehört, was mein Bruder über diese Generation, die er kennengelernt hat, gesagt hat. Sonja, vielleicht kannst du mir mal diesen Satz vervollständigen. Chinas junge Generation ist...
Sie ist fleißig, so wie dein Bruder gesagt hat, das stimmt, aber sie ist auch im Gegensatz zu den vorhergehenden Generationen sehr individuell, ganz anders und sucht ihre eigenen Wege.
Jörg, wie würdest du diesen Satz vervollständigen?
Ich würde auch sagen, Chinas Generation ist fleißiger sicher als viele bei uns, aber sie suchen eigene Wege, auch wenn das vielleicht anders aussieht, als wir uns das hier vielleicht zunächst vorstellen.
Ihr habt ja ein Buch geschrieben, weil ihr sagt, es gibt einen Wandel in China. Mhm. Die Generation der 20-Jährigen, die rebelliert. Wie kommt ihr da drauf?
Das muss man natürlich erst mal sehen, dass in der Schule wahnsinnigen Knochenmühle drin stecken. Also wir hatten da einen Schüler zum Beispiel interviewt, der seinen Tagesablauf beschrieben hat. Da geht es dann meistens um die Oberschule, wo die Schüler auf den Universitätsaufnahmetest vorbereitet werden. Und er war also in der 11. Klasse. Also
und wie sah so sein Alltag aus?
Um 5.45 Uhr, sagte er, steht er also auf. Dann um 7 Uhr beginnt der Unterricht, hat dann Unterricht bis um 12, kurz Pause. Dann gibt es nochmal Nachmittagsunterricht bis um 18 Uhr, dann kurz Pause. Dann kommen die Selbstlerngruppen und irgendwann um 10 Uhr kommt er dann schließlich nach Hause und legt sich um 11 ins Bett.
Aber wo ist denn dann da Platz zum Rebellieren?
Ja, genau das ist die Sache. In der Schulzeit, also wo wir jetzt denken würden, naja, mit 16, 17, da fängst du an zu rebellieren, da passiert eigentlich in China gar nichts. Also diese ganze Persönlichkeitsfindung, Pubertät, das findet eigentlich jetzt erst später statt und eigentlich auch jetzt erst in dieser Generation, dass man sich fragt, wer ist man selbst eigentlich?
Wen hast du denn getroffen, wo du sagst, okay, da merkt man schon so die Rebellion und diese Person ist jemand, die muss ins Buch?
Also eine Person war Doro, das war ihr Spitzname, eine junge Studentin, Anfang 20, die uns erzählt hat, dass sie am Anfang an der Uni so eine unglaubliche innere Leere gespürt hat und gar nicht mehr wusste, was sie machen soll und dann vom Studium pausiert hat für ein halbes Jahr und losgereist ist.
Wahrscheinlich, weil es in der Schule auch so hart war dann, ne?
Genau, das spielte sicherlich eine Rolle. Sie hatte irgendwie nie Zeit, was Eigenes zu machen und hat dann ein halbes Jahr Pause gemacht vom Studium, ist Richtung Tibet gereist, alleine und von da aus noch weiter nach Nepal und so. Und die haben wir auf ihrer Reise getroffen und dann später nochmal nach ihrer Reise. Und da hat man sehr deutlich gemerkt, wie diese Eindrücke, die sie auf der Reise gewonnen hat und alles, was sie erlebt hat, dazu geführt hat, dass sie zum Teil richtig ihr Weltbild und auch ihre Persönlichkeit wirklich verändert hat, sehr viel selbstbewusster geworden ist und ihre Ansichten auch über politische und gesellschaftliche Dinge in China sehr verändert hat.
Aber gegen was rebelliert sie?
Sie hat also allein dadurch, dass sie ihr Studium unterbrochen hat, sehr stark gegen ihre Eltern rebelliert. Also sowas ist für die Elterngeneration dieser jungen Chinesen eigentlich was völlig Undenkbares, dass man da eine Pause einlegt und einfach in deren Augen sinnlos in der Gegend rumreist. Ja, und sicherlich hat sie damit auch gegen gesellschaftliche Normen rebelliert, weil es natürlich schon die Masse das schon immer noch so sieht, dass man möglichst nach der Schule eine gute Uni besucht, einen guten Abschluss macht, danach einen guten Job findet und einen guten Ehepartner und gute Enkelkinder produziert.
Das heißt, sie hat dagegen rebelliert, indem sie gesagt hat, ich reise als Frau alleine durch China. Das ist dann nämlich schon was Besonderes.
Das ist, ja, würde ich auch sagen, das ist auf jeden Fall etwas Besonderes, alleine loszureisen. Sie hat ja auch erzählt, wie sie da Gespräche mit ihren Eltern geführt hat, wie sie gesagt hat, Mensch, sie sagte selber, naja, ihre Mutter ist eben groß geworden, zum Teil in Notzeiten hatten und ihre Großmutter hat ihr einfach was zu essen und zu anziehen gegeben und das war's dann irgendwie. Und sie hat selber zu ihrer Mutter gesagt, Mensch, du hast dich eigentlich nie wirklich darum gekümmert, was ich eigentlich will. Du hast mir immer nur Druck gemacht, dass ich lernen soll, dass ich diesen Weg gehe, dass ich vielleicht dann bald auch heirate, möglichst eine gute Partie. Aber du hast mich nie gefragt, wer bin ich eigentlich, was will ich? Und das waren also große Auseinandersetzungen, die sie da geführt hatten. Das war auf jeden Fall auch Rebellion. Also vielleicht was bei uns gar nicht so spektakulär sich erstmal anhört, ist da wirklich was ganz Neues, was in vorherigen Generationen einfach noch nie passiert ist.
Chinas Generation der 20-Jährigen ist fleißiger als vielleicht unsere, ja. Aber diese neue Generation, die sucht neue Wege, eigene Wege, nicht so wie die Generation vor ihr. Das sagen die beiden Journalisten Sonja Maas und Jörg Endres. Sie haben ein Buch geschrieben darüber, es heißt China-Kinder. Ihnen ist aufgefallen, bei den vielen Reisen, die sie gemacht haben seit den 90er Jahren, es gibt einen Wandel. Jörg, ihr sagt, ein Zeichen für den Wandel sind Rucksacktouristen, chinesische Rucksacktouristen. Die gab es also früher nicht?
Also auf keinen Fall in dieser Form und vor allem, dass junge Leute sich alleine aufmachen, ist eigentlich was ganz Neues. Als ich meine ersten China-Reisen machte, in den 90ern war das damals, dass man selbst als Westler allein komisch angeguckt worden, wenn man da alleine durch die Gegend gereist ist, da hieß es dann immer so, ja, du alleine, wo ist deine Familie? Und schwang immer so mit, naja, da ist wohl irgendwas nicht in Ordnung wahrscheinlich, wenn der junge Mann da alleine rumreist. Und das hat sich also komplett gewandelt. Und ja, vor allem der Versuch, aus diesem gesellschaftlichen Druck einfach zu entfliehen, das ist was ganz Neues. Und auch Tibet, da hieß es früher, ja, das ist eine arme Region, da wohnen Leute, die sind abergläubisch und mittlerweile interessieren sich doch auch viele zumindest für die Kultur oder diese Weite, auch das Abenteuer.
Und wann habt ihr beide jetzt gedacht, okay, es gibt diesen Wandel und wir müssen darüber ein Buch schreiben?
Ach, das hat sich so mit der Zeit entwickelt. Wir sind ja die letzten 10 Jahre immer wieder nach China gereist und haben natürlich diesen Wandel erlebt, also der nicht nur äußerlich in China stattfindet, den man sofort sieht, durch wie sich die Städte verändern und überall Hochgeschwindigkeitszüge, Verbindungen entstehen. Und natürlich haben sich auch die Menschen verändert und uns ist natürlich auch aufgefallen, dass da einfach eine ganz neue Generation heranwächst, die eben andere Ideen hat und andere Ziele verfolgt im Leben.
Sonja ist ja besonders die Rucksackreisende im Kopf geblieben, die sich alleine nach der Schule aufgemacht hat, um Tibet zu erkunden. Wer ist so die Person, wo du gesagt hast, boah, die muss unbedingt ins Buch. Das ist mein Highlight.
Also wer mich, aber ich glaube auch uns beide, auch besonders fasziniert hat, war, das Kapitel heißt der Arbeiterdichter, Ran Xiaofang. Das ist ein junger Wanderarbeiter, Mitte 20, der angefangen hat, über sein Leben Gedichte zu schreiben und die im Internet veröffentlicht hat. Auf Weibo hat er dann auch selber eine Gedichtplattform gegründet. Das ist also Weibo, so eine Art WeChat heißt. Oder auf,
das ist sowas wie Twitter und Facebook zusammen.
Genau,
ne?
Genau, wie Twitter und Facebook zusammen. Ja, erzählte einfach sehr, sehr schön aus seinem Leben. Der ist aufgewachsen in prekären Verhältnissen auf dem Dorf. Mit 17 Jahren ist er aus der Schule geflogen. Der Vater ist auch auf Arbeit gegangen. Irgendwo war in China. Seine Mutter hat sich einen neuen Mann genommen, war irgendwo anders. Er ist bei der Großmutter aufgewachsen und ist dann irgendwann also auch losgezogen, als er die Schule nicht mehr geschafft hat, um zu arbeiten.
Und wo hat er gearbeitet?
Zunächst mal ist er in die nächstgrößere Stadt, in die Fabrik gefahren. Dann ist er weitergezogen, hat zum Teil auf Baustellen gearbeitet, da die furchtbaren Arbeitsbedingungen kennengelernt, hat gesehen, wie Leute von Gerüsten gefallen sind, wie ja zum Teil bei Unfällen Metallstücke in Schädeln stecken geblieben sind. Darüber hat er alles geschrieben.
Das heißt, er war Fabrikarbeiter? Und hat nebenbei Gedichte geschrieben, die er im Internet veröffentlicht hat.
Genau, eine Zeit lang war auch bei Foxconn angestellt, dort gearbeitet am Fließband, also die Apple-Geräte herstellen. Und hat dann sehr schön beschrieben, wie da alle in weißen Overalls waren, mit nur Nummern drauf, wurden auch nur mit Nummern angesprochen, durften selbst nicht sprechen, hatten nur 5 Minuten Zeit, um aufs Klo zu gehen. Wenn es länger dauert, musste man Strafe zahlen und waren gleichzeitig mit so einem Kabel verbunden, damit sie keine statischen Aufladungen auf die Chips übertragen. Und dann hat er so beschrieben, wie das eigentlich ja aussieht, wie so eine Gefängnisszene, wo sie alle so angekettet sind. So, da hat er ein sehr interessantes Gedicht geschrieben.
Schreibt er das anonym oder mit seinem Namen?
Das schreibt er mit seinem Namen. Also es gibt auch diese Dichterplattform, wo andere Leute in ihren Namen schreiben. Und es war also auch sehr erstaunlich, wie er ohne Schulbildung doch eine sehr klare Analyse auch hatte, was so passiert und wie der Stand der Arbeiterrechte in China ist.
Also Sonja, ist das auch wieder ein Teil, ja, dieses Wandels, den ihr ja in eurem Buch beschreiben wollt?
kann man auf eine Art sagen, also den Wandel, den wir eben beschrieben haben im Zusammenhang mit der jungen Studentin, der bezieht sich natürlich vor allem auf die jungen Leute, die aus der städtischen Mittelschicht kommen. Und Ran Xiaofeng, dieser Arbeiterdichter, der kommt natürlich aus einem ganz anderen Bereich, ist auf dem Dorf sehr in armen Verhältnissen aufgewachsen und gehört eben zu diesen unglaublich vielen Wanderarbeitern, die es in China gibt. Aber auch unter diesen Wanderarbeitern gibt es einen Generationswechsel. Also er hat das sehr gut auch beschrieben, wie sein Vater hat 20 Jahre lang in der gleichen Fabrik gearbeitet und sich eben diese Generation seiner Eltern noch in dieses Schicksal gefügt hat, einfach in einer Fabrik da das Geld verdienen und es zurück aufs Dorf schicken. Und die junge Generation der Wanderarbeiter ist da ganz anders. Die erwarten eigentlich irgendwie mehr vom Leben und er beschreibt, dass sie es nie länger als 3 Monate oder ein halbes Jahr in der Fabrik aushalten und dann wieder kündigen und woanders hingehen in der Hoffnung, was Besseres zu finden. Und dass diese Situation aber eben zu so einer starken Rastlosigkeit einerseits und zu so einer inneren Zerrissenheit führt.
Chinas Generation der 20-Jährigen, die ist rebellisch. Sie wollen nicht mehr nur arbeiten, keine Freizeit haben und nur funktionieren. Sonja Maas und Jörg Endres haben ein Buch über diese Menschen geschrieben. Naja, eigentlich lassen sie sie selber reden. Zu jeder Person gibt es nämlich ein kurzes Vorwort. Und dann wird aus der Ich-Perspektive erzählt. Jörg, jetzt habt ihr 30 Porträts, 30 Einzelpersonen. Warum glaubt ihr, dass diese Einzelpersonen eine ganze Generation widerspiegeln?
Ja, wir haben für das Buch schon jetzt nicht nur zufällig Leute ausgewählt, sondern haben schon geschaut, was gibt es für gesellschaftliche Trends und haben versucht, da beispielhaft verschiedene Leute herauszugreifen. Und dann auch mal versucht einzuordnen, ist das jetzt was Besonderes oder ist das jetzt eher so der Mainstream? Und wir haben ja insgesamt, ja, wie viel waren es, 70, 80 Interviews geführt und daraus dann 30 ausgewählt, von denen wir hofften, dass die Mosaiksteinchen dann am besten das Gesamtbild widerspiegeln.
Was meint ihr, wieso gibt es diesen Wandel jetzt in dieser Generation?
Eine Rolle spielt sicherlich, dass vor allem die jungen Leute, die in der Stadt aufgewachsen sind, die erste Generation sind, die in materieller Sicherheit und politischer Stabilität aufgewachsen ist und ja, sich dementsprechend um Materielles keine Sorgen machen muss und einfach zum ersten Mal nach anderen Dingen streben kann, sich selbst zu verwirklichen, eigene Interessen und Ziele zu finden, die man verfolgen kann. Und die zweite ganz große Sache ist natürlich das Internet. Also dass diese Generation ist die erste, die mit dem Internet und dementsprechend einem viel größeren Zugang zu Informationen aus dem Ausland aufgewachsen ist und dadurch natürlich mit ganz anderen Ideen und Lebensmodellen und Dingen in Berührung kommt als die Generation davor.
Das heißt, die neue Generation, die möchte mehr Freiheit, möchte sich auch selbst verwirklichen. Ich meine, gerade in China, da gibt es viel Kontrolle, es gibt viel Überwachung und die Regierung will die Überwachung sogar ausbauen. Reagiert die Regierung irgendwie auf diese neue Generation irgendwie oder sagt man nach, lass sie mal machen?
Man kann sehen, dass die Internetkontrollen schon auch, gerade auch seitdem das Buch rausgekommen ist, auch nochmal angezogen wurden. Früher war es so, dass in größeren Chatgruppen sich ausgetauscht wurde, dann gab es entsprechende Gesetze, diese Diskussionen haben sich in kleinere Gruppen zurückgezogen und jetzt geht man auch an diese noch kleineren Gruppen dran. Trotzdem kann man kritisieren und sich austauschen, solange es nicht zu groß wird. Aber man kann schon sagen, dass die Regierung auf der Seite versucht, etwas zu beschneiden. Aber ein Großteil der Freiheiten, um die es den jungen Leuten geht, ist jetzt auch nicht unbedingt die politische Freiheit, sondern erstmal ja im gesellschaftlichen Sinn, sich frei zu machen von diesen gesellschaftlichen Normen. Viele Eltern haben eben immer noch das Bild, du musst erstmal lernen, dann kriegst du den Job. Dann ist es auch ganz wichtig, dieses konfuzianische Weltbild, man gründet eine Familie, hat dann am besten einen Sohn, den man wiederum auch sofort anspornt, viel zu lernen und kümmert sich auch noch um die Eltern und dann wiederholt sich das Ganze. Und aus diesem Kreislauf versuchen jetzt viele in der jungen Generation auszubrechen.
Das heißt also, es geht nicht unbedingt um Rebellion gegenüber dem Staat, sondern es geht mehr so aus diesen Familienstrukturen und gegenüber den Eltern zu rebellieren.
Ja, ich glaube, es geht Familienstrukturen und Gesellschaft. Frauenrechte ist auch ein ganz großes Thema. Jetzt eine direkte Rebellion gegen den Staat. Ich glaube, da haben viele eigentlich erstmal aufgegeben. Da gibt es auch sehr viel Kritik und sehr viel, was da in Frage gestellt wird, was auch sehr neu ist, was auch offen geäußert wird, zumindest im kleinen Kreis. Aber dass sich jetzt viele sofort zusammenschließen werden und auf die Straße gehen, das ist, glaube ich, nicht das, was man erwarten kann. Deshalb haben wir auch von den stillen Rebellen in dem Buch gesprochen. Etwas, was sich sozusagen im Kleinen vollzieht, was dann tatsächlich sich äußern wird im Sinne von Opposition gegen den Staat. Das ist nochmal auf eine ganz andere Frage.
Sonja, du hast studiert Sinologie, hast in China gelebt und sprichst fließend Chinesisch. Ja, du bist in den 90ern das erste Mal nach China und dann bist du immer wieder regelmäßig dahin gefahren. Du sprichst auch Chinesisch, ne?
Ja, genau.
Wie habt ihr die Menschen, die ihr jetzt in eurem Buch porträtiert habt, gefunden? Habt ihr die einfach auf der Straße angelabert?
Also ein paar, sehr wenige, aber die meisten haben wir schon gezielt gesucht, auch ganz unterschiedlich. Zum Teil übers Internet, genau den Arbeiterdichter haben wir zum Beispiel über seine Gedichtplattform im Internet gefunden.
Waren denn alle direkt bereit oder waren sie eher so ein bisschen zurückhaltend?
Nee, es war, also das hat uns auch echt überrascht. Es waren alle, also eigentlich fast alle von Anfang an sehr offen und haben von sich aus sofort sehr viel erzählt.
Das heißt, es war jetzt nicht so, dass ihr das aus denen rauskitzeln musstet, sondern dass die Leute offen auf euch zugegangen sind und offen erzählt haben und offen auch, ja, auch teilweise private Dinge erzählt haben. Ich meine, Rebellion gegenüber den Eltern oder je nachdem, was man erlebt hat, das möchte man ja auch nicht jedem preisgeben.
Ja, doch, die allermeisten schon. Die haben echt sehr offen geredet und fanden es vielleicht auch gut, dass ihnen jemand zuhört und sich für ihre Probleme und ihr Leben interessiert.
Ja, und selbst Dinge, wo wir manchmal dachten, naja, wird das jetzt zu sensibel? Selbst da zum Teil haben sie dann wirklich sehr offen geantwortet und erzählt.
Zum Beispiel?
Und ja, zum Beispiel die politische Situation in Tibet zum Beispiel, wie sie das einschätzen und den Status dort. Und auch selbst da wurde auch die öffentliche Linie zum Teil in Frage gestellt. Auch das war eigentlich kein Problem.
China erkennt ja Tibet nicht an und die China-Politik gegenüber Tibet ist ja, wie kann man das sagen?
China versucht Tibet immer weiter fester an sich zu binden und jegliche ja, Autonomiebestrebung weiter zu unterdrücken, auf jeden Fall, ja.
Ihr habt ja so viele verschiedene ja, Typen kennengelernt. Gibt es so einen ja, chinesischen Hipster-Typen?
Ja, würde ich sagen, auf jeden Fall. Besonders in Westchina wäre der vielleicht zu finden, also Dali, Sichuan, wo recht wenig noch industrialisiert ist. Da gibt es so richtige Kommunen, wo Leute hinziehen, die den großen Städten entfliehen wollen, die dann zum Teil auch, hatten wir Leute, die haben uns gesagt, naja, wir kaufen auch nur gebrauchte Möbel, schon allein deshalb, weil die ganzen Gifte schon ausgetreten sind, die sich sehr bewusst sind in ihrem Lebensstil, die sich auch bestimmte Klamotten anziehen und bestimmt ernähren. Also da würde ich schon sagen, das ist ja eine Art ja, Hipster oder...
Zum Beispiel klamottenmäßig?
Ach, da gibt es ganz verschiedene Stile eigentlich, aber manchmal auch eine Mischung aus jetzt traditioneller Kleidung und moderner oder etwas hippiesk oder ja, eigentlich alles möglich. Aber ganz interessant ist einfach die Einstellungen dann auch, die dahinter sind. Also gerade auch in Dali zum Beispiel hatten wir so eine kleine Kommune getroffen, die angefangen haben, ihre Kinder selbst zu unterrichten, weil sie die nicht auf die Schule schicken wollten, damit die nicht in diese Mühle reinkommen. Und da passiert einfach unglaublich viel. Das ist so eine halblegale Geschichte, die wird geduldet, aber ja, da passiert auch ziemlich viel in diesen Räumen.
Und was ist deren Beruf?
Also das sind einfach Leute, die früher zum Teil in der Finanzbranche gearbeitet haben oder auch an der Uni oder auch einfache Berufe hatten. Das ist einfach so ein Sammelbecken dort im Westen von Leuten, die versuchen einfach da auszubrechen aus dem, was chinesische Gesellschaft im Moment ist. Und klar, natürlich ist es für die Kinder dann schwierig, weil die keinen offiziellen Schulabschluss haben. Aber die sagten, wir versuchen unsere Kinder so zu erziehen, dass sie gute Lerner sind am Ende. Also nicht nur auswendig lernen, sondern Spaß am Lernen bekommen und sich Sachen selber erschließen können und hoffen so, dass sie dann damit im Leben zurechtkommen. Oder vielleicht im Ausland später dann auf die Uni gehen können oder auf eine Schule oder dort einen Schulabschluss nachholen.
Seid ihr den Behörden irgendwie aufgefallen? Ich meine, China ist jetzt nicht so bekannt für seine Pressefreiheit.
Es war ein bisschen schwierig, das Visum zu bekommen. Das hat dann aber irgendwann geklappt. Und wir hatten jetzt keinen Augenblick, wo wir jetzt direkt angesprochen wurden. Aber klar ist, man hat natürlich ein Smartphone dort. Vieles geht über die sozialen Medien dort, auch die Kontaktanbahnung. Und daher war uns schon klar, dass wir potenziell ständig auf dem Schirm von irgendwelchen internen Diensten sein könnten. Aber es war jetzt nicht so, dass offiziell jemand eingeschritten ist oder so in der Art. Das war eigentlich nicht der Fall.
Sonja Maas und Jörg Endres haben ein Buch über Chinas Generation der 20-Jährigen geschrieben. Sie sagen, diese Generation sucht ihren Platz zwischen der Moderne und der alten Tradition. Und sie wollen nicht mehr nur hart arbeiten, sondern auch Freizeit und sich selbst verwirklichen. Die 30 Porträts junger Chinesen gibt es in ihrem Buch Die China-Kinder.
Deutschlandfunk Nova. Early Bird.